Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Willkommen bei der Plattform auf Radio Free FM. Mein Name ist Rudi Arnold und das Thema heute sind die Archäologiefreunde Neu-Ulm e.V. Und bei uns zu Gast sind Richard Amps, er ist der erste Vorsitzende, und Stefan Reuter, der zweite Vorsitzende. Hallo.
Hallo. Hallo, schönen guten Tag.
Ja, wir fangen mit einer kleinen Vorstellungsrunde an. Wer möchte beginnen?
Der Ältere.
Der Ältere.
Alter vor Schönheit.
Genau.
Ja, mein Name ist Richard Amps, das haben Sie schon gesagt. Ich bin bald 75 Jahre alt und seit Gründung dieses Vereins vor genau 10 Jahren dessen erster Vorsitzender und auch Initiator. Daneben, ich war beruflich 41 Jahre Lehrer, davon 20 Jahre in der Schulleitung tätig, immer in der Hauptschule, jetzt heißt es ja Mittelschule, inzwischen in Bayern. Und daneben hat mich die Archäologie schon immer interessiert. Seit dem Winter 75, 76 habe ich im Landkreis Neuenheim bei archäologischen Grabungen geholfen. Und im Juli 1985 wurde ich dann vom Kreistag zum Kreisheimatpfleger für Vor- und Frühgeschichte, ein paar Jahre später zum Kreisarchäologen ernannt. Und seither habe ich im Landkreis ca. 125 Grabungen durchgeführt, geleitet. Und ja, und damals kam der Stefan Reuter als Schüler schon mit zu unseren Grabungen.
Bevor wir zum Herrn Reuter kommen, eine kleine Zwischenfrage. Ich meine, Archäologie ist ja jetzt nichts Alltägliches unbedingt. Wie sind Sie eigentlich zur Archäologie gekommen?
Ja, Geschichte hat mich schon als Schüler sehr interessiert. Mein Vater ist mit mir zu Grabungen gefahren, zu hallstattzeitlichen Grabhügeln, die geöffnet worden sind. Wir sind im ganzen Allgäu zu den Burgruinen und haben die besucht. Das Interesse war also schon ganz früh gelegt und auch alle die archäologische Literatur habe ich verschlungen als Schüler.
Ja, sehen Sie, Sie liefern mir immer die Stichworte, aber wir müssen natürlich nachher noch zum Herrn Reuter kommen. Trotzdem Hallstattzeit, ich glaube, das war schon ganz, ganz lange her, stimmt das?
Die Hallstattzeit, die ist die beginnende Keltenzeit, so ab 800 vor Christus, die dann geht bis um 400 vor Christus etwa, dann kam die Latenzeit. Aber in beiden Epochen waren Kelten bei uns.
Okay, dann können wir das ja nachher noch ein bisschen vertiefen. Herr Reuter.
Hallo.
So, jetzt sind Sie dran mit der Vorstellungsrunde.
Ja, also mein Name ist Stefan Reuter, ich bin 37 Jahre alt, gebürtiger Neu-Ulmer, das heißt geboren und aufgewachsen Neu-Ulm. Und ich bin eben auch, wie der Herr Amts, schon sehr, sehr früh zur Archäologie gekommen, also auch schon im Grundschulalter. Ähnlich wie beim Herrn Amts auch eben, habe schon in der Zeit dann, bin ich auf Grabungen gegangen, habe Museen besucht. Also bei mir war es so, ich habe meine Eltern ins Museum geschleift, nicht umgekehrt. Habe dann bei einem Vortrag, den der Herr Amts geleitet hat, habe ich einfach mal so als Zwölfjähriger angesprochen, wäre es nicht möglich, dass ich da mal mitarbeiten könnte. Und so bin ich dann eben im Alter von 12 Jahren, dann habe ich an meinen ersten Grabungen teilgenommen, bin dann bei der Archäologie dann geblieben und dann habe es dann auch dann studiert, habe dann in München und in Bern dann provinzialrömische Archäologie studiert und dann da auch dann in München meinen Magister gemacht und bin seitdem in der Archäologie tätig.
Sie haben ja vorher in der Vorbesprechung erzählt, Sie promovieren gerade. Was ist denn das Thema?
Also das Thema ist die römische Zivilsiedlung von Regensburg. Es gibt ja in Regensburg ein großes römisches Militärlager, das schon seit langem bekannt ist. Und was weniger bekannt ist, ist eben die Zivilsiedlung außenrum, die aber auch so etwa 90 Hektar seinerzeit hatte. Und das ist jetzt mein Thema.
Mhm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Verein selbst, zur Geschichte des Vereins. Ich glaube, Herr Arms, da können Sie eine ganze Menge erzählen, weil Sie ja, schon sehr, sehr lange dabei sind.
Ja, der Verein wurde also im November 2007 gegründet. Und zwar war mit der Grund, dass die Stadt Neu-Ulm unser archäologisches Museum in Neu-Ulm schließen wollte. Und da haben wir den Verein gegründet. Der volle Titel heißt ja Freunde des Archäologischen Museums Neu-Ulm und der Archäologie im Landkreis Neu-Ulm. Und da habe ich Leute eben um mich geschart, die mich unterstützt haben, auch ja, in der Öffentlichkeit, dass dieses Museum nicht geschlossen wird. Das haben wir allerdings nicht geschafft, dass wir das erhalten. Die Stadt hat natürlich auch starke Gründe dafür gehabt, dass sie gedrängt hat, das Museum zu schließen. Wir waren ja ein Zweigmuseum der Archäologischen Staatssammlung in München. Das ist damals nach einer Grabung von 1985 durch mich mit in die Wege geleitet worden. Da haben wir bei Illerberg einen Grabhügel aus der Hallstattzeit gefunden mit der kompletten Pferdescherung, mit einem, der Herr von Iller, oder aus dem Illertal praktisch ist er genannt worden, der war da in seinem Grab mit seinen Waffen, mit Speisenbeigaben, mit Geschirrbeigaben und einem kompletten Pferdegeschirr, das über 3000 Bronzezwecken als Verzierung hatte. Und es ist in einer sehr mühsamen Arbeit durch einen Restaurator, der hat ein halbes Jahr lang gearbeitet, freigelegt worden mit, das war siebenfach gefaltet, die Bänder, die sind dann wieder gerönt worden und das war eine sehr aufwendige Sache und die Münchner hätten das dann gerne für sich gehabt und ich habe gesagt, das gehört aber zu uns im Landkreis und dann hat man sich geeinigt, man stellt es im Landkreis aus und das war der erste Schritt eben zu diesem archäologischen Museum innerhalb der Staatssammlung. Aber die Staatssammlung hat uns etwas stiefmütterlich behandelt. Wir haben ganz oder insgesamt durch Sparmaßnahmen des Staates sind ganz wenig Sonderausstellungen zustande gekommen, zu wenig Mittel. Und ein Museum braucht ja Sonderausstellungen. Sonst, man geht einmal mit der Schulklasse rein und dann hat man es gesehen. Und eine Sonderausstellung bringt immer wieder neue Besucher. Und das hat gefehlt. Wir haben dann selber zwei durchgeführt, ehrenamtlich. Aber der Besucher Andrang war nicht groß genug für die Stadt, die das Museumsgebäude mit dem Landkreis finanziert hatte, sodass die Stadt drauf gedrängt hat und massiv gedrängt hat, das zu schließen, um ein Kindermuseum und eine Geitlinger Sammlung drin unterzubringen.
Ja, das mit den Sonderausstellungen, das ist natürlich immer so eine Sache, das weiß ich von anderen Fällen auch. Und erzählen Sie mir mal ganz kurz von dieser Sammlung noch was, die Sie gerade genannt haben. Da habe ich das jetzt nicht richtig mitgekriegt.
Wir haben alle archäologischen Perioden in diesem Vorgeschichtsmuseum gehabt. Es ging los in der Steinzeit bis rauf zum frühen Mittelalter, zu den Alemannen. Da haben wir lauter eigene Abteilungen gehabt, vorwiegend auch mit Funden von unseren Grabungen und auch von Grabungen aus der Zeit frühes 20. Jahrhundert. Und die war durchaus sehenswert, diese Ausstellung. Aber mit der Zeit hat eben der Besucheransturm nachgelassen. Mhm. Wir haben selber zwei Sonderausstellungen dann konzipiert und durchgeführt. Eine zur Mittelalterarchäologie im Landkreis, schwerpunktmäßig die Grabung in der Kirche St. Laurentius in Thalfingen, wo ich vorgestoßen bin, 3 Meter in die Tiefe bis in die Merowingerzeit und daneben ein Bauernhof aus dem 12. Jahrhundert, der auch in 3 Meter Tiefe lag, die Bodenschicht. Und von daher war das eine sehr interessante Sonderausstellung. Die zweite ging über keltische Viereckschanzen im Landkreis Neu-Ulm. Da haben wir mehrere und eine mit 2 Hektar Fläche haben wir komplett in mehreren Jahren ergraben.
Ja, zum Glück war ja das Ende dieser archäologischen Sammlung in Neuum nicht das Ende des Vereins und dazu nachher mehr. Unser Thema heute, die Archäologiefreundin Neu-Ulm, und bei uns zu Gast, für alle, die etwas später eingeschaltet haben, Herr Richard Ams und Stefan Reuter, beide vom Verein. Vor der Musik haben wir uns darüber unterhalten, wie der Verein eigentlich entstanden ist, nämlich aus dem Wunsch heraus, die Schließung des Archäologischen Museums in Neu-Ulm zu verhindern. Hat leider nicht geklappt, aber der Verein hat nicht aufgegeben und damit sind wir jetzt ja bei der weiteren Geschichte und beim Zweck des Vereins.
Ja, unser Ziel ist natürlich weiterhin, dass wir erreichen die Neuaufstellung unserer Sammlungen. Der Kreistag hat ja damals zugestimmt der Schließung. Der war ja Mitträger dieses Museums und einen Beschluss gefasst, dass zeitnah die Sammlungen wieder eröffnet werden. Das ist bisher, zeitnah ist natürlich gut gesagt, nachdem es zum 1. Juli 2008 geschlossen worden ist, daran gescheitert, dass wir keine Räumlichkeiten gefunden haben. Wir brauchen ca. 600 Quadratmeter für Ausstellungszwecke, brauchen ein Depot, brauchen einen Vortragsraum. All diese Räumlichkeiten beieinander zu finden, ist gar nicht so einfach. Wir haben in Weißenhorn uns umgeschaut, in Senden, in Illertissen, in Roggenburg sogar. Überall haben wir versucht, Räumlichkeiten für diesen Zweck Museum zu finden, aber bis jetzt hat es noch nicht geklappt. Ein Hoffnungsschimmer ist immer noch, falls es dazu kommt, das Webereigelände in Senden, das ja unter Denkmalschutz steht und wo man sich auch überlegt, wie man das mal nutzt.
Ja, das wäre ja eine ganz schöne Sache und ja, Zweck des Vereins, eines haben Sie schon angesprochen, nämlich, dass man wieder so eine Sammlung irgendwo kriegt, eben vielleicht in Senden. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, dass der Verein noch andere Ziele hat oder zusätzliche Ziele.
Genau, der Verein hat natürlich eine Satzung und bei einem gemeinnützigen Verein gehört es natürlich auch dazu, dass man den Zweck genau aufzählt, damit man dann auch als gemeinnützig anerkannt wird. Und da heißt, Interesse der Bevölkerung für die Sammlung des Archäologischen Museums Neu-Ulm zu wecken. Das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil es im Depot liegt. Mhm. Kontakt zu den Institutionen der Forschung und der Bodendenkmalpflege zu halten, ist klar. Vorträge, Führungen, archäologische Wanderungen, Informationsfahrten, das wird durchgeführt. Das ist unser laufendes Jahresprogramm. Das hat auch dazu geführt, dass wir eben von Beginn 20 Mitglieder auf inzwischen 100 Mitglieder gewachsen sind. Dann haben wir Mitgliederbeiträge, kriegen auch Spenden, die steuerlich absetzbar sind natürlich. Und da sammeln wir Mittel für die Restaurierung und den Erwerb von Funden fürs Museum. Und dann, falls das Museum wieder mal zustande kommt, braucht man Mittel für Sonderausstellungen, für Transport, Versicherung, Öffentlichkeitsarbeit.
Ja, zu dem Thema archäologische Wanderungen, Herr Reuter, können Sie da ein bisschen was erzählen? Soll ich auch mal wieder was sagen?
Na, ich möchte vielleicht noch ergänzend zu den Ausführungen vom Herrn Amts noch sagen, was natürlich also generell das Ziel des Vereins ist, einfach auch die Sensibilität, also gerade in der Öffentlichkeit, für die Archäologie einfach auch zu fördern. Das heißt also, auch die gerade die Archäologie für die archäologischen Denkmäler bei uns in der Region. Das heißt, man muss nicht irgendwie Urlaub nach Ägypten fahren oder nach Rom, sondern es gibt auch bei uns quasi vor der Haustür wirklich bedeutende archäologische Denkmäler und da einfach das Interesse dafür auch also wach zu halten, aber auch dann fördern. Und in dem Zusammenhang eben bieten wir, damit einfach die Leute vor Ort einfach wissen, was vor ihrer Haustür wirklich an Schätzen ist, bieten wir eben beispielsweise Wanderungen an etwa zu mittelalterlichen Burgstellen oder auch zu vorgeschichtlichen Grabhügeln, die teilweise oder auch keltischen Viereckschanzen, die man ansonsten nicht wahrnehmen würde, aber die vielfach noch heute im Gelände tatsächlich sichtbar sind.
Und da sind Sie, also beispielsweise Sie oder Sie beide dann dabei und erklären das dann im Detail auch ein bisschen zur Geschichte. Wie läuft das ab?
Ja, wir haben noch einen dritten im Bunde, das müssen wir erwähnen. Okay, das ist der genau. Schriftführer unseres Vereins, der Herr Schwarz aus Reuti, der sich ungeheuer gut auskennt. Der ist viel unterwegs im Landkreis und darüber hinaus, ist auch Denkmalbeauftragter im Alb-Donau-Kreis. Und der weiß sehr viele Städten, also gerade im Württembergischen, die auch interessant sind. Und der Herr Schwarz macht also sehr, sehr viele Vorschläge, wo man hinwandern könnte.
Wie oft im Jahr findet denn so eine Wanderung statt?
So bis grob. Bis zu dreimal. Mhm. Ja, und da kommen natürlich Fahrten dazu, zu Ausstellungen nach München. Das Jahr waren wir in Karlsruhe beim Ramses oder nach Speyer und solche Dinge, in die Museen, in die großen. Nach Stuttgart, da war eine große Römerausstellung. Oder dann, die Leute haben auch die Möglichkeit, wenn Grabungen im Landkreis stattfinden, selber tätig zu werden. Und das ist für viele Mitglieder mit ein Highlight, wenn sie da selber zu Schaufel und Spaten greifen dürfen.
Ah ja, läuft da gerade was?
Nein, zurzeit läuft gar nichts.
Aber was war das Letzte?
Wir haben jetzt 30 Jahre lang in Bellenberg zum Beispiel den Lehmabbau begleitet. Immer dann, wenn die Ziegelei, das ist eine große Ziegelei, wieder neuen Lehm oder Ton brauchte, musste er das Gebiet erweitert werden, und im Lauf der Jahre haben wir über 15 Hektar archäologisch erforscht, immer stückweise, bevor die vorgerückt sind beim Lehmabbau, haben wir oben den Humus abtragen und da kamen vorgeschichtliche Funde raus einer Siedlung und die haben wir ergraben, geborgen, dokumentiert und dann durfte erst der Lehmabbau beginnen. Mhm. Ist ein ganzes zweibändiges Buch daraus entstanden dann auch.
Ja, das haben Sie mitverfasst.
Ja,
wie läuft denn jetzt so eine Grabung konkret ab? Also wenn man das mal im Film sieht, das sieht man ja, da sind die mit irgendwelchen Pinselchen und Sieb und so. Ist es in der Realität tatsächlich so oder machen die das einfach, weil es spannend ist?
Nein, da muss man natürlich aufpassen, nämlich im Übereifer wäre ja schnell was kaputt. Also man muss da sehr diszipliniert vorgehen, um ja keine Befunde zu zerstören. Das erste ist ja immer der Befund. Der Fund selber ist ja dann erst das zweite. Man muss das so sehen, man braucht eine Genehmigung zunächst mal vom Denkmalamt und von der unteren Denkmalbehörde des Landkreises, um überhaupt tätig werden zu dürfen. Und unsere Arbeit war eigentlich eine Dienstleistung. Eine Dienstleistung für Häuselsbauer, die in einem Bereich waren, wo Bodendenkmäler vermutet wurden. Da haben wir kostenlos den Humusabtrag überwacht. Und wenn was kommt, ist natürlich auch geborgen. Ja. Oder bei Firmen, Kiesabbau, Lehmabbau, den Humusabtrag überwacht. Und wenn was kommt, ist geborgen. Mhm. Und natürlich dokumentiert vorher. Beim Straßenbau, Straßenbauamt, bei Fahrradweganlage und so weiter. Das zum Beispiel zwischen Bellenberg und Tiefenbach kam bei der Anlage eines Fahrradwegs ein bronzezeitliches Gräberfels. Haben wir 12 bronzezeitliche Bestattungen bergen müssen, bevor da weitergebaut werden konnte. Mhm. Und solche Dinge, das ist eigentlich eine Dienstleistung für Bürger und für Betriebe und die Kommunen im Landkreis, die auf die Weise ja sehr günstig wegkommen, die zahlen halt einen Bagger. Mhm. Wobei das Denkmalamt immer mehr darauf dringt, dass Grabungsfirmen zum Zuge kommen. Allein deswegen, weil es viele Archäologen gibt, die arbeitslos sind.
Ach so.
Und die müssen auch beschäftigt werden. Und das kommt natürlich dann für die Bauherren relativ teuer, das Ganze.
Ach so, Sie machen es also mehr oder weniger bis auf den Bagger für umsonst?
Ja.
Weil es Ihnen einfach Spaß macht?
Ja, weil man es als Dienstleistung aussehen, der Landkreis. Und
jetzt wird den Leuten mehr oder weniger von außen, klar, kann man irgendwo verstehen, Herr Reuter, dass man...
Bei mir ist die Sache, ich kenne im Prinzip beide Seiten. Eben angefangen habe ich als Ehrenamtlicher, jetzt eben dann, aber ist es auch mein Beruf. Und das Problem ist natürlich auch, das ist so eine Sache, die ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also eben in Bayern ist es so, da ist die Grabungstätigkeit mittlerweile weitgehend privatisiert in Händen von Grabungsfirmen.
Das denken wir am Cape gerade immer.
Genau. Also, während in anderen Bundesländern ist es nach wie vor quasi staatlicher Hoheitsbereich und da gräbt das Landesdenkmalamt tatsächlich auch noch wirklich selber. Und ist halt die Frage, welches Modell das bessere ist. Ich bin da selber zwiegespalten.
Ja, okay. Ja, und jetzt hat man da irgendwas ausgegraben. Schön, ich weiß jetzt nicht, ob man da auch das Wort präpariert nennt, ob man das auch nimmt. Ja. Wo kommen dann die Sachen hin? Ich meine, klar, Teil in irgendwelche Museen und andere in Archive oder wie läuft das?
Ja, das Entscheidende ist, was es ist, der Fund. Ja. Wenn es Skelette sind, dann kommen die kommt jedes Skelett einzeln in eine Bananenkiste praktisch rein und die liefere ich dann ab in der Anthropologischen Staatssammlung in München. Ein Beispiel, ich wurde gebeten, als bei Leipheim eine Tankstelle gebaut werden sollte, kurz vor dem großen Betrieb Wanzel, ist ja dann, wenn man von der Autobahn nach Leipheim fährt, eine Tankstelle. Da hat ein Baggerfahrer pflichtgemäß gemeldet, dass er ein Skelett gefunden hat beim Baggern. Mhm. Man hat dann in der Uniklinik oben in der Forensik festgestellt, da ist keiner mehr habhaft zu machen, der da einen Mord begangen hat. Und dann hat er mich gebeten, das zu untersuchen. Wir haben dann 25 Tote geborgen und aufgrund von Münzen, die dabei festgestellt worden, da waren die Brustbeine grün verfärbt. Die haben also einen Stoffbeutel wahrscheinlich um den Hals gehabt und da waren die Münzen drin. Da war die jüngste von 1523 geprägt in Kempten. Und da war es dann klar, das waren Tote der Schlacht beim Biberhaken am 4. April 1525. Und diese 25 Toten, die haben wir dann geborgen, jeden einzelnen in eine Bananenkiste. Und die habe ich dann in meinem Privat-PKW nach München gefahren.
Warum hatten die eigentlich solche Ketten umhängen? Ich meine, früher, wenn es jetzt bei den Griechen gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay, das ist das Geld für den, wie heißt der, Charon?
Charonspfennig.
Ja, den Charonspfennig.
Das muss man anders sehen. Die Bauern hatten am Tag vorher das Kloster Eichingen und das Kloster Roggenburg geplündert.
Ach so.
Und haben da Silbermünzen erbeutet, Batzen, Halbbatzen, von weiß Gott woher, von Konstanz, von St. Veit an der Glan, von Augsburg, also aus dem größeren Umfeld. Und diese Münzen hatten zwei dieser Bauern in einem wahrscheinlich kleinen Beutel, Brustbeutel bei sich. Die waren sonst auszogen. Die haben keine Hose gehabt mit Schnalle und so weiter. Aber das hat man übersehen, als man sie in die Grabgrube geschmissen hat.
Muss eilig gehabt, ja.
Wir haben das Glück gehabt, diese Münzen und die Skelette zu finden, zum Teil eben mit Verletzungen. Und das ist die Ursache dieser Fund, dass in Leipheim, beim Schloss in Leipheim, ein Bauernkriegsmuseum gibt.
Mhm. Ja, jetzt findet man ja zum Glück nicht nur Knochen, sondern auch so schöne Pferdegeschirre und solche Dinge. Und ich glaube, da unterhalten wir uns auch wieder nach der Pause.
Dann.
Unser Thema, die Archäologiefreunde Neu-Ulm. Und vor der Musik, da haben wir uns noch unterhalten, was eigentlich mit solchen Funden passiert. Und der Herr Ams hat erzählt, dass also, wenn es sich um Skelette handelt, dass die in eine Bananenkiste kommen und ins, wie heißt es, Anthropologische Staatssammlung nach München kommen. So, jetzt sind aber natürlich noch andere Sachen zu finden, wie Sie haben ja vorher sowas erwähnt, von irgendeinem keltischen Fürsten, glaube ich, war es, ein wertvolles sehr gut ausgearbeitetes Pferdegeschirr. Wo kommen die Sachen hin?
Die Dinge kommen auch nach München.
Alles nach
München. In die Archäologische Staatssammlung. Und die haben Werkstätten, Restaurierungswerkstätten, wo Metall bearbeitet wird, wo Keramik wieder zusammengesetzt wird. Wir machen es auch manchmal so, dass bei der Grabung selber schon versucht wird, ein Topf, der noch fast komplett im Boden steckt, der wurde ja zerfallen, ist ja zerbrochen in x Bruchstücke, den tun wir mit Gipsbinden zusammenhalten und geben den dann so ab. Und die könnte es dann viel besser, müssen nicht mühsam wieder die Scherben zusammensuchen, wo sie hinkören im beim Zusammenkleben. Also die archäologische Staatssammlung ist hier sehr wichtig. Wir haben vor 2 Jahren in Illertissen 7 Alamannengräber gefunden. Ich habe jetzt vor 14 Tagen erfahren, dass die Funde aus diesen Alamannengräber, dass die jetzt inzwischen restauriert sind und gefestigt, konserviert. Die Eisenfunde sind ja immer sehr empfindlich, dass sich die aufgrund der Salze auflösen, Schwerter oder ja, andere Dinge. Oder die Kämme aus Knochen, die sind ja oft sehr fragil, die muss man wieder zusammensetzen und all die Dinge. Damals hat man das Glück, auch 2 goldene Ohrringe zu finden bei einer Dame. All das wird eben dann dort gereinigt, konserviert und ausstellungsfähig gemacht, soweit es wiederherstellbar ist. Die anderen Dinge, die Tausende von Scherben, die oft anfallen, die kommen in Kisten ins Depot, werden natürlich auch inventarisiert. Das macht zurzeit der Reuter in großem Umfang. Ist ein mühsames Geschäft, die alle in Computer auch einzugeben. Nicht alle, immer bei, wenn er bei der Grabung ein paar hundert an einer Stelle kommen und die sind alles unwichtige Wandscherben, dann kommt das in einen Beutel da oder in eine Schachtel da und die kriegt eine eigene Nummer. Da kann man nicht jede einzelne mit der Nummer versehen. Aber sonst ist das ein mühsames Geschäft. Waschen, sortieren, inventarisieren, also das passiert im Depot.
Ja, Reuter, Ihr Name ist jetzt gefallen. Jetzt interessieren mich natürlich so ein bisschen Details. Erzählen Sie doch gerade mal so von Ihrer letzten Tätigkeit, sage ich jetzt mal.
Also letzten Endes ist eigentlich, anzusetzen, die Grabung als solches, das ist im Prinzip erst der spektakulärste Teil der Archäologie. Aber letzten Endes, die eigentliche Arbeit, die beginnt dann erst. Das heißt eben, wie der Amt schon gesagt hat, die Erstversorgung, die Restaurierung der Funde, gerade Metallobjekte sind da teilweise sehr problematisch. Die Inventarisierung, die Funde müssen gewaschen werden, beschriftet werden, inventarisiert werden. Und dann kommt aber eigentlich.
Das ist aufwendiges Inventarisieren.
Genau.
Das macht er.
Und dann kommt eigentlich, käme eigentlich im günstigsten Fall der spannendste Teil, nämlich die Auswertung. Weil letzten Endes die Scherben als solches sagen einem nichts, sondern man muss sich begutachten, vergleichen, zeitlich einordnen, dann eben bestimmen, handelt es sich um Kochgeschirr oder um Tafelgeschirr. Da beginnt eigentlich die wirklich spannende Arbeit. Bloß das Problem ist, dass genau dieser Aspekt häufig unter den Tisch fällt, einfach aufgrund der Ressourcen. Das heißt, vielfach ist es einfach so, dass die Funde werden geborgen, landen im Depot und mit ganz viel Glück kommt dann nach 10 oder 20 Jahren ein hoffnungsvoller Magistrant oder Doktorand und hat dann die Möglichkeit, die Funde dann tatsächlich wissenschaftlich auszuwerten.
Und da haben wir im Landkreis Neu-Ulm das Glück, dass der Landkreis und der Kreistag und der Landrat einer der Forschung sehr interessiert gegenübersteht. Und wir die wichtigen Untersuchungen auf Kosten des Landkreises auch durchführen konnten all die Jahre. Zum Beispiel C14-Datierungen, die ja um die 350 Euro jeweils kosten. Und da haben wir zum Beispiel in der Forschung über Eisenerzverhüttung, über Keltische, haben wir ganze Untersuchungsreihen durchgeführt, die sehr aufwendig waren. Oder andere Untersuchungen, die dann eben auch in der physikalischen Grundlagen haben, das geht ins Geld und da trägt der Landkreis die Kosten. Das ist also sehr wichtig. Wir haben ja auch Untersuchungen, die wirklich wissenschaftlich bedeutsam sind, sei es eben diese einzig in Bayern komplett gegrabene Viereckschanze in Beuren, sei es die keltische Eisenerzverhüttung im Rottal oder bei Unterrot, da haben wir Stahlerzeugung durch die Kelten nachweisen können. Das sind also schon wichtige Dinge. Und viele dieser Untersuchungen kommen auch durch Begehungen zustande, sind dann Rettungsgrabungen, weil Mitglieder, die laufen über Felder. Den ganzen Herbst und Frühjahr und sehen auf den Feldern herausgepflügt Scherben, Metallgegenstände und so weiter und melden das und dann weiß man, wenn da so wichtige Funde schon oben liegen, die Substanz ist gefährdet durch tiefe Pflügen oder tiefe Grubbern und dann haben da immer wieder Notbergungen stattgefunden. Wir haben in Föhringen eine Familie, Wischenbad, da ist der Vater, die Mutter, der Sohn, sind über Jahre hinweg über alle Felder des Landkreises gelaufen. Die haben im Laufe der Zeit über 500 neue Fundstellen entdeckt. Und viele waren so gefährdet, dass sie auch gegraben werden mussten. Also,
sehe ich das jetzt richtig, dass es also offensichtlich Fundstätten gibt, die man aus der Luft oder Satellitenarchäologie oder was es da für Stichworte gibt, die man da einfach gar nicht sieht, sondern wo man wirklich noch tatsächlich übers Feld laufen muss?
Es gibt beide Möglichkeiten. Wir haben einen römischen Friedhof bei Unterfahlheim und jetzt eine römische Villa bei Thalfingen, die wir gerade gemeinsam bearbeiten, haben wir entdeckt aus der Luft. Einfach als negative Bewuchsmerkmale, weil dort, wo Mauerwerk ist, ist das Getreide schwächer gewachsen. Andere Dinge, die sieht man auch aus der Luft. Sein Professor hat gegraben im Landkreis positive Bewuchsmerkmale in Burlafingen und Leiby. Da sind Römerkastelle aus der Luft entdeckt worden, und zwar die Gräben, die waren ja feuchter, Humus verfüllt, da ist das Getreide höher gewesen und später reif worden. Also das sind so Dinge. Und andere gibt es eben, so wie eben die Funde, die jetzt gerade genannt worden sind, durch die Familie Wischenbart, die eben durchs intensive Begehen getätigt worden, wo man eben dann wirklich ein gutes Auge haben muss. Inzwischen gibt es natürlich weitere Spezies, vor allem in Bayern, in Württemberg ist es verboten, die sich mit Metallsonden über die Felder hermachen. Und da ist natürlich dann kritisch. Es gibt Leute, die arbeiten mit der Archäologie zusammen und solche, die kassieren das bloß für sich oder bringen es in Handel.
Ach so, und deswegen ist es in Baden-Württemberg verboten, weil die das eben
grundsätzlich
nicht an das Gute im Menschen glauben, sondern die denken, die mit den Metallsonden, die wollen es kassieren. Und in Bayern hat man da mehr Vertrauen in die Leute. Offensichtlich, weil sonst wäre es ja auch verboten.
In Bayern legt man auf das Eigentum eigentlich viel Wert. Archäologische Funde gehen da nicht automatisch in Besitz des Staates über, sondern in Bayern greift der Paragraph 984 BGB und da heißt, wer eine herrenlose Sache findet, dem gehört sie praktisch, es sei denn, es ist nicht auf seinem eigenen Grund, dann gehört sie zur Hälfte dem Finder und zur Hälfte dem Grundstückseigentümer. Das ist also sowohl in der Archäologie als auch bei diesen Sondengängern der Fall. Und das Denkmalamt kämpft seit Jahren dafür, dass auch in Bayern wie in den meisten anderen Bundesländern das sogenannte Schatzregal eingeführt wird, das also das Zugriffsrecht des Staates sichert.
Regal, das meint jetzt nicht das Ding, wo man Bücher reinstellt, sondern Recht, gell? Das
Recht,
ist ja auch genau. So. Okay. Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht oder hoffentlich draußen ein paar Leute auf die Idee kommen, Mensch, das ist eine ganz tolle Sache, was die da machen. Wie können die denn auf Sie zukommen? Wie können die Mitglied werden? Was können die bei Ihnen machen?
Ja, das Einfachste ist im Internet nachzuschauen, Archäologiefreunde, da ist ein Kontaktformular auch drin, mir ein E-Mail schicken und ich schicke denen dann den Beitrittsbogen zu oder kann man auch runterladen im Internet und einfach den Beitritt erklären und dann freuen wir uns, dass wir dann gut über die 100 Mitglieder hinauskommen.
Also die genaue Internetadresse wäre www.archäologiefreunde-neu-ulm.de und vielleicht auch zu Mitgliedsbeiträgen, weil es immer natürlich auch eine coole Frage ist.
Genau.
Also für Einzelmitglieder beträgt der Beitrag 20 Euro im Jahr, was, denke ich, durchaus also im Rahmen ist. Also dafür bieten wir eben beispielsweise, wie wir schon angesprochen haben, eben bietet der Verein Organisation von Wanderungen im Landkreis Neum an oder auch diverse Exkursionen, sei es nun zu Ausstellungen, zu archäologischen oder auch zu ein oder mehr oder bietet auch ein oder mehr Tagesexkursionen an. Und man unterstützt damit ganz direkt einfach auch die Archäologie im Landkreis Neu-Ulm. Denn ein Teil, auch eins der Ziele des Vereins ist natürlich beispielsweise Funde zu erwerben für die archäologische Sammlung, auch wenn wir momentan leider Gottes noch keinen neuen Standort haben.
Ja, und auf Ihrer Internetseite könnte ich mir vorstellen, da sind auch die Termine aufgeführt.
Ja,
Veranstaltungen. Mit den Zielen,
genau,
für die Wanderungen, solche Dinge, ja. wenn Vorträge und solche Sachen sind, das ist dann da drauf.
Ja, das läuft oft parallel. Ich bin ja so eine Art Handlungsreisender in Sachen Archäologie im Landkreis. Ich halte nicht nur vereinsintern Vorträge und Berichte über die Grabungen, sondern die Volkshochschule engagiert mich jedes Jahr für mehrere Vorträge in verschiedensten Orten im gesamten Landkreis. Oder wir haben, glaube ich, inzwischen 5 Landkreisrundfahrten gemacht zu archäologischen Städten und natürlich auch zu kunstgeschichtlich bedeutsamen und so. Oder auch bei anderen Organisationen werde ich gebeten, Vorträge zu halten, beziehungsweise Kirchenführungen, dort wo Grabungen stattgefunden haben, zu machen. So in Oberreich, in den Talfingen, in Grafertshofen war ich schon, in Matzenhofen, also überall, wo wir eben tätig waren.
Jetzt haben Sie ja ganz zu Anfang, glaube ich, erzählt, dass eines oder vielleicht auch sogar das Wichtigste Ihrer Ziele ist, dieses archäologische Museum oder was auch in welcher Form das auch immer wieder eröffnet werden soll, aufzumachen. Und Sie haben auch erzählt, dass es wichtig ist, so eine Art Alleinstellungsmerkmal, genau, haben Sie das genannt. Mhm. Wie sehen denn da Ihre Pläne aus?
Ja, es ist so, wir hatten im ehemaligen Archäologischen Museum Neu-Ulm alle Sparten der Archäologie vertreten. Und das führt zu wenig in die Tiefe, sagen wir mal. Von der Jungsteinzeit oder Steinzeit bis rauf ins frühe Mittelalter. Wir werden uns, wenn wir ein neues Museum konzipieren, auf eine Epoche konzentrieren, und zwar auf die Epoche der Kelten. Mit der Steinzeit oder Urgeschichte sind wir nicht konkurrenzfähig zu Blaubeuren, zu Asselfingen und all den urgeschichtlichen Museen, die ringsum sind. Da brauchen wir, das können wir eigentlich vernachlässigen. Ja, genauso ist es mit den Römern. Wir haben zwar ganz interessante, zum Teil einmalige römische Funde, aber denk mal an Augsburg, denk mal an Kempten, ja, an Günzburg, da kommen wir nicht mit. Ja, Alm natürlich auch. Ja, und wenn wir an Alamannen denken, da haben wir in Weingarten ein wahnsinniges Alamannenmuseum und in Ellwangen ein Alamannenmuseum, auch da kommen wir mit unseren paar Bestattungen nicht mit. Mhm. Ich möchte allerdings neben dem Schwerpunkt Kelten im Museum, im Foyer nach Möglichkeit, eine Vitrine zu jeder Epoche haben mit wichtigen Funden, damit, wenn Schulklassen kommen, man braucht ja eine Zeitleiste, dass man das Ganze überhaupt sich zeitlich einordnen kann. Und da sollen dann wichtige Funde aus jeder Epoche gezeigt werden. Aber der Schwerpunkt wären Kelten. Und dazu habe ich auch einen wissenschaftlichen Beirat gewinnen können für diese Neukonzeption des Museums. Das sind hochkarätige Wissenschaftler, zum Beispiel der Professor Rupert Gebhardt von der Archäologischen Staatssammlung, der Direktor in München, ein Archäologe, den ich schon aus seiner Studienzeit kenne, der ganz bedeutende Funde im Württembergischen gemacht hat, der Herr Wieland, zuständig in Karlsruhe für die Archäologie, Günter Wieland, dann der Guntram Gassmann, der Metallurge des Württembergischen Denkmalamts bei den Kelten, ist natürlich die Eisenerzverhüttung ein ganz wichtiger Faktor. Dann von der Landesstelle der nichtstaatlichen Museen in Bayern kommt der Herr Flügel dazu. Und so Ja, und die aus von der Heuneburg gab es ja Museumsleiterin, die dann auch oben an der Uni im Zawiw mitgearbeitet hat. Da wurde auch über die Kelten geforscht. Die Sabine Hagmann, auch eine Spezialistin für Keltenfragen. Und so, dieser wissenschaftliche Beirat hat auch schon getagt. Den habe ich mal grob Konzept eben über die Kelten vorgestellt. Und die waren durchaus damit einverstanden, das dann zu vertiefen, wenn wir mal Räumlichkeiten haben.
Ja. Zwei Fragen in dem Zusammenhang. Wann haben eigentlich die Kelten hier gesiedelt und was macht sie so interessant? Ich meine, Technik haben Sie schon genannt. Was ist das Besondere?
Das ist mehr oder weniger übergangslos. Es gibt ja die Bronzezeit, wo eben Metalltechnik bei uns aufgekommen ist. Die ist etwa 2000 vor Christus beginnt es, ist dann übergeleitet über fast ein Jahrtausend bis zur Eisenzeit. Und in der Zeit, da tauchen die ersten Eisendinge dann auf und die Hallstattzeit, das ist dann die Zeit, wo unter dem Begriff Eisenzeit dann mit der Latenzeit, mit der folgenden zusammenfällt. Das ist der Schwerpunkt dann oder wäre der Schwerpunkt unserer Sammlungen. Und allein im Landkreis Neu-Ulm gibt es etwa 250 hallstattzeitliche Grabhügel. Die sind zum Teil im 19. und frühen 20. Jahrhundert schon ausgegraben worden. Viele Funde sind noch vorhanden, natürlich wenig dokumentiert, aber die Fundstücke sind wenigstens da. Und es gibt eben auch aus der Latenzeit allein im Raum im oberen Rottal rund 70 Stellen, wo die Kelten Eisenerz verhüttet haben. Standorte von diesen kleinen keltischen Hochöfen mit tonnenweise Eisenschlagge und so weiter. Und auch das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, den wir hier dann bieten wollen.
Also ungefähr 1000 vor Christus oder so, so grob?
Ja.
Habe ich das so richtig verstanden?
Wir würden den Übergang, die Bronzezeit schon mit einklingen lassen und dann natürlich das keltische Jahrtausend schwerpunktmäßig.
Dass man so eine Hausnummer hat. Ja. Woher kam eigentlich das Eisenerz, das die da verhüttet haben?
Bei uns ist das sogenannte Sumpf- oder Raseneisenerz, das unter der Humusschicht in Feuchtgebieten gefunden wird. Das ist eine ganze Schicht. Man sieht es manchmal auf dem Acker, wenn in Feuchtwiesen frisch umgebrochen wird, sieht man ockerfarbenes Band. Das ist dieses Eisenerz, das die Kelten geborgen haben. Das war natürlich aufzubereiten, zu rösten, zu trocknen, zu vermischen mit Holzkohle und dann einzufüllen in diese 1 Meter, 1,20 Meter hohen kleinen Hochöfen, die bloß für eine Schmelzung gedient haben.
Ja, ich kann mir vorstellen, das war natürlich ein wichtiges Handelsgut und die Kelten waren sicher nicht arm, wenn man das so was dieser keltische Fürst damit ins Grab gekriegt hat.
Ja, wir haben aus einem Fund aus den 30er Jahren bei Ei an der Iller ist der Transport eines solchen Eisenverarbeitungsbetriebes auf der Iller abgesoffen. Entweder ist das Boot gekippt oder das Floß auseinandergegangen. Auf jeden Fall sind da 12 Eisenbarren, die sind so doppelpyramidenförmig, versunken, nicht mehr geborgen worden und erst beim Kiesabbau im Kies der Iller gefunden worden. Und das zeigt, dass hier Eisenerzverhüttung und dann der Handel mit Eisen schon einen gewissen Schwerpunkt für die Kelten gebildet hat. Wir haben das auch in einem Buch erwähnt, keltische Eisen- und Stahlproduktion im Rottal und bei Unterrot. Da sprechen wir davon, das Ruhrgebiet der Kelten.
Ah ja. Das heißt also, wenn ich das jetzt mit dem Schiff oder dem Floß so sehe, das heißt, die Donau war also offensichtlich damals auch schon ein Haupthandelsweg, um es mal so zu sagen.
Das war der Weg für den Wissenstransfer aufwärts vom Schwarzen Meer rauf. Es ist ja alles, ob das jetzt der Ackerbau, die Viehzucht, die Töpferei, kam alles Donau aufwärts und natürlich auch die Metallbearbeitung. Und wir haben dann eben, oder bei uns hier ist dann produziert worden und wieder verhandelt worden, auch donauabwärts.
Also das Know-how kam von dort und dann die Ware ist dann wieder runter. Also die Software kam rauf, die Hardware ging dann runter, das Blech. Also sowas haben Sie dann vor, so als, sage ich jetzt mal, Spezialgebiet, Sonderausstellung, wie man es immer nennen will, Kelten.
Mensch. Spezialgebiet, Kelten mit Sonderausstellung natürlich.
Ja, Kelten, Mensch und Technik.
Genau.
Und da sind Sie jetzt, wie ich das vorher richtig verstanden habe, noch auf der Suche nach Räumlichkeiten.
Genau.
Okay, jetzt machen wir noch ein kleines bisschen Musik und dann kommen wir zur Schlussrunde. So, ein Blick auf die Uhr zeigt mir, dass die Sendung sich leider zum Ende neigt und deshalb die Leute, die draußen öfters bei mir zuhören, wissen schon, was jetzt kommt. Meine Standardfrage, nämlich, was habe ich vergessen zu fragen, was wollen Sie noch loswerden?
Ja, zwei Dinge. Einmal all die Grabungen und Inventarisierung und so weiter hat nur dann einen Sinn, wenn man es auch publiziert. Das soll ja die Forschung, die Wissenschaft soll ja wissen, was man vor Ort gefunden hat. Die ganzen wichtigen Funde müssen gezeichnet werden, zu Tafeln zusammengefasst werden und natürlich entsprechende Texte verfasst werden und das Ganze gedruckt werden. Ich habe vorher, glaube ich, schon mal erwähnt, wir sind am Band 6 der Berichte zur Archäologie im Landkreis Neu-Ulm und am Band 23 zur Geschichte im Landkreis Neu-Ulm. Da tauchen diese Berichte dann auf. Und ein Punkt noch. Ich habe vorher erwähnt, es gibt Leute, die mit Heilsunden im Landkreis unterwegs sind. Es gibt auch welche, die nicht unangenehm sind, sondern die sich an die Regeln halten, die also dort nicht suchen, wo es verboten ist, aufgrund von Grabungsschutzgebiet und die auch Funde bei mir abliefern, auch römische Sachen, die man Reuter zeigen und die wir dann auch publizieren, deren Funde. Und zum Beispiel die Gemeinde Kelmünz zeigt von einem dieser Sondergänger die Funde jetzt im Rathaus in einer Vitrine. Also es gibt auch angenehme Leute dieser Spezies.
Ja, da gehören Sie beide natürlich auch dazu. Sie haben ja, wie Sie mir ganz am Anfang erzählt haben, so sehr früh die Liebe zur Archäologie entdeckt, also in einem Alter oder in einer Situation, wo man jetzt eigentlich noch nicht sagen kann, ja, da verdient man Geld damit, sondern Sie haben offensichtlich auch zu den netten Leuten gehört.
Ja, den Ehrenamtlichen.
Und den Ehrenamtlichen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Es war wirklich für mich wieder eine sehr spannende Sendung. Ich habe wieder was dazugelernt. Es ist immer gutes Zeichen. Bei uns zu Gast war Herr Richard Arms und Herr Stefan Reuter von den Archäologiefreunden Neu-Ulm e.V. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Wir bedanken uns für die Einladung.
Am Mikrofon war Rudi Arnold und das war die Plattform.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/programm/plattform.